Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement für die Transformation und Dekarbonisierung des Energiesystems. Mit der nationalen Wasserstoffstrategie hat sich die Politik bereits im vergangenen Jahr klar zu grünem Wasserstoff bekannt. Der Bedarf soll dabei vor allem über Importe aus dem Ausland gedeckt werden. Doch auch eine inländische Produktion von grünem Wasserstoff scheint möglich. Wie kann sie gelingen? Und welche Rolle spielt dabei die Kombination von Wind und Solar? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber heute mit Dr. Raphael Niepelt vom Institut für Solarenergieforschung Hameln, ISFH, der auch Koordinator der Forschungslinie Solarenergie am Energieforschungszentrum Niedersachsen, IFZN, ist. Hallo, Herr Dr. Niepelt.
Hallo.
Herr Niepelt, wir haben jetzt gerade schon grüner Wasserstoff gehört und es gibt ja auch grauen und blauen und sogar türkisen. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal wiederholen, was die Unterschiede sind und vor allem, wie sind denn die Anteile im Moment am Markt?
Also Wasserstoff wird traditionell hergestellt aus Erdgas. Dort nutzt man fossiles Erdgas, um den Wasserstoff dort abzuspalten und dabei entsteht CO2 als Nebenprodukt. Und diese klassische Herstellung, das ist der sogenannte graue Wasserstoff. Und das ist eigentlich das, was auch im Großteil im Markt derzeit zur Verfügung steht, einfach weil man das immer so gemacht hat. Und was jetzt in den letzten Jahren aber deutlich wurde, ist, dass wir dort alternative Technologien entwickeln wollen. Und wir brauchen diese auch für die Energiewende. Und dort gibt es vor allen Dingen derzeit zwei Verfahren, die von den verschiedenen Akteurinnen da propagiert und auch vorangebracht werden. Das eine ist der sogenannte grüne Wasserstoff, über den wir heute reden wollen. Mhm. Das heißt, wir nutzen erneuerbaren Strom, um dann mittels Elektrolyse aus diesem erneuerbaren Strom grünen Wasserstoff herzustellen, der dann treibhausgasneutral hergestellt wurde. Mhm. Das zweite Verfahren ist der sogenannte blaue Wasserstoff. Als blauen Wasserstoff wird Wasserstoff bezeichnet, der aus fossilem Erdgas gewonnen wird. Allerdings wird beim Herstellungsprozess das CO2, was dort entsteht, größtenteils aufgefangen und dann wieder in die Erdgaslagerstätte zurückgepresst.
Sie sagen gerade schon, der graue Wasserstoff, das sei im Moment das gängige Verfahren. Warum liegt denn der grüne Wasserstoff immer noch bei sehr geringen Marktanteilen? Ich weiß nicht, 3, 4, 5% wird ab und zu berichtet. Woran liegt das?
Ja, zum einen ist die Idee, diese Technologie großflächig einzusetzen, noch recht neu, zumindest im politischen Raum. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Hauptzutaten für den grünen Wasserstoff erneuerbarer Strom aus Wind- oder Solarenergie sind. Mhm. Die bauen wir in den letzten Jahren kräftig aus und dort haben wir auch große Potenziale, noch weiter voranzukommen. Bisher ist es allerdings so, dass wir den Strom, den wir da erzeugen, auch sehr gut im Elektrizitätsnetz nutzen können, um damit fossilen Strom aus Kohlekraftwerken zu verdrängen und auf die Art und Weise auch Einspareffekte, was das Kohlenstoffdioxid angeht, zu erzielen.
Das heißt, wir haben gar nicht so viel übrig momentan noch. Auf der anderen Seite, ich habe mal kürzlich einen Elektrolyseur im Wasserkraftwerk Wühlen besucht und da hieß es eben, sie seien preislich nicht marktfähig. Das heißt, offensichtlich ist der grüne Wasserstoff auch deutlich teurer. Stimmt das?
Ja, das ist so. Der grüne Wasserstoff braucht, damit er preislich konkurrenzfähig wird gegenüber den fossilen Derivaten, günstigen erneuerbaren Strom und günstige Elektrolysetechniken. Mhm. Und an beidem arbeiten wir. Im Bereich der erneuerbaren Energien ist in den letzten Jahren, wie viele wissen, schon sehr viel passiert. Mhm. Sehr beeindruckende Preisreduktionen konnten da erzielt werden. Im Bereich Elektrolyse, da stehen wir gerade am Beginn einer solchen Entwicklung. Auch dort erwarten wir in den nächsten Jahren starke Preisnachlässe. Und was man auch braucht, sind dann noch die entsprechenden Regeln im Strommarkt, die das derzeit vielleicht auch noch zusätzlich erschweren, dass an den bestimmten Elektrolyseuren Wühlen dort der Wasserstoff konkurrenzfähig hergestellt werden kann.
Ich verstehe, dass wir natürlich erstmal einen Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen als Eingangsenergie und der Preis dafür sinken muss. Jetzt sprachen Sie, eine Preisreduktion der Elektrolyseure sei zu erwarten. Auf welche Faktoren begründet sich denn diese Erwartung?
Also die Elektrolyseure, die sind derzeit am Einstieg in den Massenmarkt, so kann man das vielleicht bezeichnen. Mhm. Was wir dort in den nächsten Jahren erwarten, ist etwas Ähnliches wie wir es in der Vergangenheit bei der Photovoltaik gesehen haben. Dadurch, dass der Markt sehr stark zunimmt, gibt es viel Forschung und Entwicklung, die die einzelnen Prozesse nochmal verbessert, bessere Materialien nutzbar macht und auf die Art und Weise für Kostenreduktionen sorgt. Und vor allem erwarten wir aber auch große Skaleneffekte durch die industrielle Produktion. Und die Expertinnen in der Welt sind sich da nicht ganz einig, inwieweit diese Preisreduktionen in den nächsten Jahren auch wirklich auf dem Markt durchschlagen werden. Die Schätzungen gehen da so zwischen 50% und 85% innerhalb der nächsten 10 Jahre, die Elektrolyseure im Preis sinken werden. Wenn wir zurückschauen auf die Photovoltaik, dann denken wir, dass das durchaus realistischer Bereich ist.
Okay, sogar 85% könnten möglich sein. Sie hatten gerade noch die Regeln im Strommarkt angesprochen. Kann ich dann nochmal nachfragen, inwiefern das auf den Preis Einfluss hat?
Ja, derzeit ist es so, dass wenn Sie Strom nutzen in Deutschland, dann beteiligen Sie sich auch an den Kosten des Stromnetzes mit Netzentgelten. Mhm. Es gibt auch noch andere Abgabenanteile, die auf den Strompreis aufgeschlagen werden. Und das ist auch zum großen Teil gerechtfertigt, weil das Stromnetz ja selber sonst keiner bezahlt. Mhm. Wenn man jetzt aber diese Funktion der Elektrolyseure in einem Energiemarkt sich anschaut, dann dienen sie eigentlich dazu, elektrische Energie aufzunehmen als Primärenergie und verwandeln das in einen Treibstoff, nämlich in Wasserstoff, was auch in der Zukunft als Treibstoff oder auch als Energieträger insgesamt verwendet wird. Sie haben also eine ähnliche Funktion, wie das heute die Raffinerien haben, die zum Beispiel auch Primärenergie in einen Treibstoff verwandeln. Und diese Anlagen im fossilen Bereich, die sind eben nicht von solchen Abgaben betroffen, die Elektrolyseure aber schon. Und dieses Reglement, das muss man dann schauen, ob man das nicht an die neue Rolle, die dann Wasserstoff und Elektrolyse im Energiesystem haben, anpassen könnte.
Also es wird behandelt wie Strom, aber es wäre eigentlich zu behandeln wie fossiler Brennstoff.
Ja, oder anders gesagt, müssen wir vielleicht uns von dieser starren Denke, die wir derzeit haben, das eine ist Strom, das andere sind die Brennstoffe, lösen, weil wir in Zukunft ein sektorgekoppeltes Energiesystem haben, wo der Großteil eben aus Wind- und Solarenergie bereitgestellt wird.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, für die Elektrolyseure, also zur Umwandlung in Wasserstoff, kommen grundsätzlich beim Energieeinsatz natürlich Wind, Sonne, Wasserkraft, theoretisch vielleicht auch Biomasse in Frage. In der Diskussion ist meist von Windenergie bisher die Rede gewesen. Woran liegt das und was ist mit den anderen Energien, vor allem mit der Solarenergie?
Ja, das ist eine gute Frage, die auch ihre Berechtigung hat sicher. In der Vergangenheit ist es so gewesen tatsächlich, dass wir viele Windwasserstoffprojekte gesehen haben. Die Windenergie hat gegenüber der Solarenergie den Vorteil, dass sie übers Jahr mehr Volllaststunden im Einsatz ist. Also ein Windrad, das liefert aufs Jahr gerechnet 3000 Stunden Energie. Und die Solarenergie bei uns in Deutschland liefert von den 8700 Stunden, die das Jahr hat, vielleicht 1000 oder 1100 Stunden Energie. Das liegt einfach daran, dass die Sonne eben nur tagsüber scheint und der Wind weht etwas stetiger. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es im Moment noch hohe Preise bei den Elektrolyseuren gibt, die eben gerade erst am Beginn der Massenfertigung stehen. Das heißt, bei grünen Wasserstoffprojekten in der Vergangenheit und auch aktuell sind diese Elektrolyseurpreise dominant. Das heißt, der Wasserstoffpreis wird geprägt durch den Elektrolysepreis. Und da versucht man, die Systeme so zu konfigurieren, dass dieser teure Elektrolyseur an möglichst vielen Stunden im Jahr zum Einsatz kommt. Und das begünstigt dann den Windwasserstoff gegenüber dem Solarwasserstoff. Und es begünstigt noch stärker natürlich zum Beispiel die Wasserkraft, wo wir im Vergleich zur Windenergie noch einmal doppelt so viele Stunden etwa im Jahr Volllast sehen.
Davon haben wir nur nicht so viel wahrscheinlich und können auch nicht ohne weiteres ausbauen.
Genau, das ist der Punkt, ja.
Und wie ist das mit der Sonne, mit der Solarenergie? Also Sie haben schon gesagt, es ist eben volatil, aber in Kombination von Sonne und Wind, das wird ja manchmal als das neue Dream Team bezeichnet, könnte ein Elektrolyseur beides praktisch abwechselnd verarbeiten?
Ja, also das ist möglich, das ist technisch möglich und wird auch an einzelnen Orten in Europa schon erprobt, Sonne und Wind zu kombinieren. Es liegt dort in der Tat eine Antikorrelation vor, so nennen wir das. Die Sonne scheint oft dann besonders stark in den Zeiten, wo weniger Wind weht. Das kennt in Mitteleuropa eigentlich jeder, wenn man mal ein bisschen drauf achtet. Jetzt gerade im Sommer ist es doch oft morgens oder abends etwas windiger als zur Mittagszeit, wo es dann oft brütend heiß ist, viel Sonne scheint, aber eben kein Wind geht. Und dieses Wechselspiel von Sonne und Wind, das begünstigt halt auch die Auslastung eines angeschlossenen Elektrolyseurs. Wir sehen diese Systeme oder diese kombinierten Wind- und PV-Parks nicht so häufig am Markt. Das liegt aber nicht daran, dass es technisch nicht möglich wäre, sondern das liegt eher an den unterschiedlichen Anbahnungskosten und auch Genehmigungsfristen für Wind- und Solarparks derzeit. Dauert einfach wesentlich länger, ein Windrad aufzustellen, als einen Solarpark zu bauen. Und wenn man einen Investor sucht und man erzählt ihm dann, die eine Komponente, die fangen wir jetzt an zu bauen und mit der anderen fangen wir erst in 5 Jahren an, dann ist das wirklich schwierig, so ein Projekt dann auch dafür das Investment aufzutreiben.
Gibt es technischerseits da Schwierigkeiten, dass man diese beiden verschiedenen Stromeingänge, ja, reguliert oder organisiert, oder ist das eigentlich gar kein Problem?
Das ist auf jeden Fall gut möglich. Also es gibt solche Hybrid-Wind-PV-Hybrid-Parks, so heißt das, die das Stromnetz versorgen. Die entstehen derzeit in allen Ländern eigentlich als Pilotanlagen, wenn man so möchte. Es gibt auch Firmen, Projektierer, die sich jetzt darauf spezialisiert haben und solche Anlagen dann bauen. Ich sehe da keine Probleme, dass das nicht funktioniert.
Wenn wir uns jetzt die Kosten nochmal anschauen, dann haben wir ja immer die Diskussion über das Nord-Süd-Gefälle bei den Windparks zum Beispiel. Wenn jetzt Wind über Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt würde, könnte man sich dann die ganzen Stromleitungen sparen? Ist das auch mit zu berücksichtigen in der Kalkulation?
Das ist in der Tat ein Argument, was für Wasserstoff spricht. Die Gasleitungen, die wir haben, die derzeit für Erdgas genutzt werden, da gibt es Prognosen, auch der Netzbetreiber selber, die sagen, dass sie in Zukunft einen Teil dieser Leitung auch umwidmen könnten in Wasserstoffleitungen. Und dann könnte man diese Leitung natürlich verwenden, um grünen Wasserstoff von Norden nach Süden zu transportieren und auch von den Niederlanden im Westen in Richtung Südosten. Das wäre so die zweite Haupttransportrichtung, die wir sehen. Man muss allerdings dabei bedenken, dass der Strom, wenn man ihn direkt nutzen kann, immer am effektivsten eingesetzt wird. Denn so wie heute ein Kohlekraftwerk einen Wirkungsgrad hat, hat auch in der Zukunft ein Wasserstoffkraftwerk einen Wirkungsgrad, der etwas kleiner ist als 1. Und wenn wir jetzt dazu übergehen und sagen, wir benutzen die neue Energie, die erneuerbare Energie nur noch, um sie in Wasserstoff umzuwandeln und dann an anderer Stelle wieder zurück umzuwandeln in Strom, dann bedeutet das im Gegenzug auch, dass wir wesentlich mehr Erzeugungsanlagen an erneuerbarer Energie brauchen würden. Und die müssen dann auch wieder irgendwo aufgestellt werden.
Ja, und das ist ja auch genau der Punkt. Wir erwarten ja natürlich eine Vervielfachung des Strombedarfs über Elektromobilität und so weiter. Der Wasserstoff ist ja momentan, wenn ich das richtig sehe, hauptsächlich in der Industrie verwendet, in chemische Stahlindustrie, richtig?
Ja.
Und um den nun mit Wasserstoff noch zusätzlich dann aus grüner Energie zu ersetzen, brauchen wir sehr viel Produktion von erneuerbarer Energie, aber auch sehr viele Elektrolyseure. Haben wir in Deutschland und Europa überhaupt dafür die nötigen Voraussetzungen oder müssen wir sowieso damit rechnen, dass wir importieren werden?
Ja, also wir werden nicht um den Import von Energie herumkommen. Das ist ganz klar. Wir sind gerade selber dabei, das zu rechnen. Wir haben auch viele Studien von anderen dort verglichen. Und wie hoch dieser Importanteil an erneuerbarem Wasserstoff in Zukunft ist, darüber herrscht so ein bisschen Uneinigkeit. Ich sag mal, es sind zwischen 70% und 30% der Gesamtenergie, die in aktuellen Studien derzeit als Importe angenommen werden. für ein erneuerbares Energiesystem. Mhm. Was man dabei bedenken muss, ist, dass der Transport von Wasserstoff sehr aufwendig sein kann. Mhm. Und wir hatten ja eben schon über die erwarteten Preisreduktionen bei dem grünen Wasserstoff gesprochen. Wir gehen derzeit davon aus, dass ja spätestens im Jahr 2030 grüner Wasserstoff preislich so konkurrenzfähig ist, auch wenn er in Mitteleuropa hergestellt wird, dass sich der Transport aus weiter entfernten Gefilden nicht mehr lohnt. Mhm. Und da muss man dann genau abwägen zwischen günstig produziertem heimischen grünen Wasserstoff und etwas teurerem Importwasserstoff, der aber natürlich bei uns weniger Fläche verbraucht.
Mhm. Vielleicht zum Schluss noch, wenn Sie in die Zukunft blicken, welche Potenziale sehen Sie noch, dass wir eben auch hier mehr erneuerbare Energie erzeugen können? In welchem Bereich ist da vielleicht noch viel Potenzial, was momentan nicht genutzt wird?
Also wir sehen große Potenziale im Bereich der Solarenergie und auch in der Kombination von Solarenergie mit dann günstiger Elektrolyse. Mhm. Unsere Rechnungen zeigen, dass auch ab einem Elektrolyseurpreis von etwa 400 Euro pro Kilowatt Leistung, das ist das, was je nach Vorhersage auch so in 10 Jahren vielleicht am Markt ist, mhm, Solarwasserstoff günstiger wird als Windwasserstoff in Mitteleuropa. Und wir haben große Flächen, die wir derzeit nicht sinnvoll nutzen. Mhm. Wir haben derzeit in Niedersachsen zum Beispiel etwa 10% der Agrarfläche, die wir nutzen, um Mais anzubauen, um den hinterher zu verbrennen und daraus Strom zu machen. Hm. Das könnte man wesentlich effektiver gestalten, hm, wenn man dort zum Beispiel Solarenergie installiert, daraus Strom und Wasserstoff herstellt. Man erhält dann aus der gleichen Fläche das 20- bis 30-fache an Energie. Hm. Und gleichzeitig kann man die Solaranlagen auch so gestalten, dass sie ein Lebensraum für viele Arten sind, die derzeit auf den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen diesen Lebensraum nicht mehr vorfinden.
Aha.
Natürlich haben wir dann große technische Anlagen in der Landschaft, das wissen wir selber auch. Da ist vielleicht noch viel Aufklärungsarbeit nötig, mhm, aber das Potenzial ist vorhanden.
Sie sagen, das würde sogar für die Biodiversität nützlich sein?
Ja, da gab es jetzt gerade in den letzten Monaten einige Studien zu, mhm, und der BSW, der Verband der Solarwirtschaft, doch so eine Initiative gestartet, die sich gute PV-Planung nennt. Mhm. Die haben dort tatsächlich unter Solaranlagen viele Arten gefunden, die sonst auf Magerwiesen oder Streuobstwiesen oder anderen Habitaten, die aus umwelttechnischer Sicht schützenswert sind, vorkommen. Allerdings muss man da auch wieder schauen, für alle Tierarten ist eine Solaranlage dann auch nichts. So wie das jetzt auch der Fall ist in der Natur. Da gibt es Tiere, die leben lieber im Wald und Tiere, die fühlen sich wohler auf dem offenen Feld. Das heißt, auch da muss man dann schauen, dass man die Solaranlagen entsprechend gestaltet. Gerade, es ist aber möglich, durch Biotope, die man dort drin mit integriert und ranstreifen und eben auch die entsprechenden Blütenmischungen dann unter den Modulen, da kann man eine ganze Menge machen. Das ist dann keine Streuobstwiese, das ist auch klar, aber es ist auf jeden Fall besser als ein intensiv genutzter Acker vorher vielleicht war.
Ja, wenn Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessieren für dieses Thema, können Sie natürlich das ISFH auch im Internet finden unter www.isfh.de. Herzlichen Dank, Herr Dr. Niepelt.
Ja, vielen Dank, Herr Bücklein, für das nette Interview und die angenehme Atmosphäre. Und ich hoffe, dass ich Ihnen so ein bisschen was erzählen konnte über die Solarenergie. Und genau, wie Herr Bücklein schon meinte, wir freuen uns über jede und jeden, die sich bei uns darüber informieren möchte. Danke sehr.
Ja, prima. Und ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat dieses Gespräch gut gefallen und Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Alles zu innovativen Konzepten, Lösungen und Produkten für die Wasserstoffwirtschaft finden Sie auf der EES Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober 2021 in München. Infos im Netz unter www.ees-europe.com.